FreeFM auf 102,6. For you to fly.
Über 80% der Hühner in Deutschland leben in Legebatterien. Das sind ca. 35 Millionen Tiere. Die Tiere in Legebatterien leiden meist an Missbildungen der Beine, die unter anderem durch die schnelle Gewichtszunahme resultieren. Viele Tiere erkranken auch aufgrund von Stress, Enge und Schmutz. Diese Tiere werden meist nicht behandelt und vegetieren bis zu ihrem Tod bei den anderen Hennen in der Legebatterie. Seuchen kommen nicht selten vor und deshalb füttern die Bauern diese Tiere von Anfang an mit Futter voller Medikamente, um Krankheiten vorzubeugen. Diese Medikamente hinterlassen jedoch Spuren in den Eiern, die wir später als Endprodukt im Supermarkt kaufen können. Schweine bei der Massentierhaltung wachsen auf, ohne einmal in ihrem Leben das Sonnenlicht zu erblicken. Geboren werden sie in einem engen Raum und nach ca. 28 Tagen werden sie von der Mutter getrennt, damit sie daraufhin gemästet werden können. 850 Gramm soll sich das Tier pro Tag anfressen. Das heißt, dass sie innerhalb von 4 Monaten ihr Gewicht vervierfachen müssen. Jedoch kommen viele Rassen anfangs nicht mit der schnellen Gewichtszunahme klar und somit brechen die Beine der Schweine, weil sich das Tier selbst zu schwer wird. Damit wir uns nun selbst solch ein Bild zum Thema Massentierhaltung machen können, haben wir als Interviewgast am Telefon Frau Dr. Jäger, die Landestierschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Hallo Frau Jäger.
Guten Morgen, Herr Rebin.
Wo sind denn die Unterschiede früher und heute in der Tierhaltung?
Na, Sie haben ja einiges schon angesprochen in Ihrem Beitrag. Was man sicher beobachten kann, ist eben die starke Konzentrierung von Tieren, also sehr viele Tiere in einem Betrieb stehen und auch eine sehr starke Spezialisierung in den Tierhaltungen. Aber nicht nur bei den Tierhaltungen, sondern letzten Endes auch bei der Schlachtung oder auch beim Transport. Es sind in der Regel mittlerweile große Unternehmen, die diese Dienstleistungen machen. Ich will aber doch auch eins noch vielleicht ein Stück weit richtigstellen. Die konventionelle Legebatterie, wie sie häufig noch im Verständnis der Zuhörer sein dürfte, die gibt es nicht mehr. Also dieser Käfig, diese kleinen Käfige, die in Regalen quasi übereinander gestapelt sind, die sind so nicht mehr erlaubt, schon seit mehreren Jahren nicht. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem sehr intensive Haltungsformen gibt.
Und wie stehen Sie persönlich zur Massentierhaltung?
Das ist ein ganz schwieriger Begriff, weil sich das für mich nicht einfach nur an der Zahl der Tiere festmacht. Also für mich bedeutet nicht automatisch eine hohe Tierzahl, dass es eine problematische Tierhaltung sein muss. Es kann durchaus auch mal umgekehrt sein, dass wenig Tiere unter ganz schwierigen Bedingungen gehalten werden. Entscheidend ist für mich die Betreuungsintensität, also auch die Sachkunde und ob jemand beispielsweise sieht, wie es seinen Tieren geht. Erkennt der Tierhalter, ob sich seine Tiere wohlfühlen, ob sie gesund sind, ob sie erste Anzeichen von Leiden zeigen, ob sie Verhaltensstörungen aufweisen. Und das Zweite ist, dass ich der Meinung bin, dass Tierhaltungen auch an die Futtergrundlage und sozusagen an das regionale Bild in irgendeiner Form angepasst sein sollten und da nicht sozusagen als völlig isolierte Fremdkörper in der Landschaft stehen dürfen.
Und wo sehen Sie die größten Gefahren der Massentierhaltung?
Na, die größten Gefahren sehe ich eigentlich darin, dass wir eine extreme Entfremdung haben, sowohl zwischen Verbrauchern und Tierhaltung insgesamt. Die wenigsten Verbraucher haben heute noch konkrete Vorstellungen dazu, wie landwirtschaftliche Nutztierhaltung, also wirtschaftlich geführte landwirtschaftliche Nutztierhaltung stattfindet. Vieles findet hinter verschlossenen Türen statt. Gleichzeitig ist aber auch eine Entfremdung zwischen Tierhalter und Tier. Der Tierhalter ist geradezu auch gezwungen, das Tier immer mehr als Produktionsfaktor, als sozusagen einzelnes wirtschaftliches Element zu betrachten und gar nicht mehr als fühlendes Lebewesen. Und da sehe ich schon die größten Gefahren drin, also dass wir sozusagen Entfremdung gesellschaftlicher Art haben, aber auch individuell und dass die Distanz zum Tier immer größer geworden ist.
Es gibt ja verschiedene Zeichen, an denen man erkennen kann, dass eben zum Beispiel Fleisch nicht aus solchen Massentierhaltungen stammt. Eins davon ist das Biosiegel. Und wie sind denn die Auflagen, um ein solches Biosiegel zu bekommen?
Na, man muss es vielleicht noch ein bisschen differenzierter darstellen. Also es gibt zum einen die relativ große Gruppe der Biosiegel. Also da sind einige größere Verbände ja auch organisiert. Da gibt es EU-Regeln dazu, da gibt es Verbandsregeln dazu. Die beziehen insbesondere auch ein, dass man geschlossene Stoffkreisläufe hat, also Hofkreisläufe, dass auch zum Beispiel keine Amputationen an den Tieren vorgenommen werden und solche Vorgaben. Und es gibt inzwischen eine ganze Reihe von sogenannten Tierschutzlabeln, die wir lieber als Tierhaltungskennzeichen Kennzeichnung bezeichnen würden. Da sind die Inhalte hauptsächlich charakterisiert durch mehr Platz für die Tiere, Beschäftigung für die Tiere. Da geht es also tatsächlich ausschließlich ums Tier oder mehr oder weniger ausschließlich ums Tier selber, während es bei den Biosiegeln auch um ein gesamtes System geht, wie ein Betrieb organisiert wird. Das ist also der etwas umfassendere Ansatz, aber auch nicht ganz so tierschutzspezifische Ansatz. Und da gibt es mittlerweile relativ viele verschiedene Kennzeichnungen. Das erfordert natürlich auch, dass der Verbraucher sich damit beschäftigt.
Und die sogenannten, ich nenne sie jetzt mal Bio-Kühe, werden ja auch immer als glückliche Kühe sozusagen bezeichnet. Schmeckt denn Fleisch bzw. in dem Fall Milch von diesen glücklichen Bio-Kühen besser oder anders als das von Massentierhaltungstieren? Also schmeckt man diese Massentierhaltung raus?
Also ich glaube, man kann immer das sozusagen auch im Endprodukt, wenn Sie wollen, wahrnehmen, wenn Stress im Spiel ist. Also wenn Sie zum Beispiel Schweine beim Transport oder bei der Schlachtung extremen Stress aussetzen, dann verändert sich das Fleisch ganz massiv. Und das bekommt der Verbraucher dann natürlich auch mit. Bei der Milch ist der Geschmack sicherlich auch sehr stark geprägt durch das, was aktuell gefüttert wird. Da gibt es sicherlich einfach Futtermittel, die sich stärker auswirken und andere, die sich weniger auswirken. Das hat weniger was mit Bio oder Nicht-Bio zu tun. Was man vielleicht noch einigermaßen generell sagen kann, ist, dass das langsamere Wachstum, was im Bio-Bereich meistens auftritt, dazu führt, dass das Fleisch anders marmoriert, also etwas anders zusammengesetzt ist. Und das trägt in der Regel dazu bei, dass es auch für einen Koch attraktivere Eigenschaften hat. Aber man muss auch einräumen, dass es häufig auch daran liegt, dass Verbraucher vielleicht mit solchen Lebensmitteln gar nicht mehr so differenziert umgehen können und vielleicht das dann auch gar nicht so mitbekommen. Entscheidender ist meiner Meinung nach, wie es den Tieren vorher gegangen ist. Also für mich steht der Verbraucher gar nicht so sehr im Mittelpunkt und sozusagen dessen Genussqualität.
Muss man denn diesen Auflagen, um ein solches Siegel zu bekommen, nur einmal entsprechen oder wird es laufend kontrolliert?
Also sowohl für die Biosiegel wie auch für die Tierschutzlabel gilt, dass es regelmäßige Kontrollen geben muss. Häufig wird es dann so gemacht, dass man private Zertifizierungsstellen einbindet, die dann ihrerseits wieder durch staatliche Stellen überprüft werden, also so das im Biobereich zum Beispiel, und dass also nicht eine einmalige Kontrolle stattfindet und dann von da an kann jeder machen, was er will, sondern das ist ein sehr engmaschiges System, wo laufend Überprüfungen stattfinden.
Und an wen muss ich mich wenden, um ein solches Siegel bzw. Label zu bekommen?
Primär mal an die Verbände, die für diese Siegel stehen. Also das hieße jetzt bei den Biosiegeln, dass man sich an die großen Ökoverbände wendet, wenn man Interesse an einer Umstellung des Betriebes hat, was ja dann nicht nur die Tierhaltung betrifft. Und bei den Tierschutzlabeln bedeutet es, dass man sich mit den Organisationen in Verbindung setzt, die das Label tragen. Das sind ja häufig auch Gruppen aus Organisationen, also was weiß ich, eine Tierschutzorganisation gemeinsam mit Lebensmittelerzeugern oder auch Handelsketten, die ein solches Label tragen, und an die müsste man sich dann wenden.
Unser Fleischkonsum steigt eigentlich stetig in den letzten Jahren und insofern bleibt natürlich noch die Frage, wie könnte das in 10 Jahren aussehen? Also gibt es dann viel mehr Massentierhaltung oder wird dann wieder mehr aufs Tier geachtet und geschaut, dass das Ganze doch wieder verbraucherfreundlicher wird?
Also inwieweit sich der Fleischkonsum auf den Typ der Tierhaltung auswirkt, das wage ich nicht zu prognostizieren. Ich bin aber insgesamt fest davon überzeugt, dass wir sozusagen einen Scheitelpunkt beim Fleischverzehr erreicht haben und glaube fest an eine Trendwende durch Vernunft. Zum einen, weil die Bevölkerung, also das gilt jetzt alles immer, sagen wir, für die durchschnittliche mitteleuropäische Bevölkerung, weil die Bevölkerung für ihre Gesundheit was tun möchte und auf dann weniger Fleisch setzen wird. Zum anderen, weil auch immer deutlicher wird, welche Auswirkungen unsere Verzehrsgewohnheiten auf Klima haben und eben insbesondere auch auf den Tierschutz haben können. Und ich bin also fest davon überzeugt, dass diese Diskussionen weitergehen werden. Das ist das Thema der nächsten 10 Jahre.
Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Jäger.
Bitte schön, gerne.
Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ebenso.
Dankeschön.
Free FM. 2,6 Megahertz.